Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Wie jeden ersten Samstag im Monat begrüßt sie Ute Wegmann. Zwei Experten und Mitglieder natürlich der besten sieben Jury sind heute die Gäste im Studio. Der Kritiker Thomas Linden und die Kinderbuchexpertin Karin Hahn, die uns aus Berlin zugeschaltet ist. Sieben Titel stellen wir vor, gewählt von einer 29-köpfigen Jury aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Aller Heiligen, aller Seelen, Volkstrauertag, Totensonntag. Der November ist der Monat, den wir den Toten widmen, ihrer gedenken. Der Tod hat auch in der Literatur einen Platz und somit verwundert es natürlich nicht, dass die Jury sich für zwei Bücher entschieden hat, die den Tod thematisieren. Des Weiteren geht es heute um Abschied, mal von dem geliebten Heimatdorf, mal von den Eltern oder von einer plötzlich verstorbenen Mutter, von der Kindheit oder von einem Selbstbild. Wir beginnen aber mit dem Sachbuch. Radieschen von unten. Zuerst war ich ein bisschen erstaunt, weil ich dachte, den Titel kenne ich doch. Es gibt nämlich ein Buch von Kim Fuchs-Ackeson mit dem gleichen Titel, ein Kinderbuch über den Alltag eines Bestatters. Aber dieses Buch hier hat ja einen Untertitel, nämlich das bunte Buch über den Tod für neugierige Kinder. Von einem bereits gut aufeinander abgestimmten Team, und zwar Katharina von der Garten und die Illustratorin Anke Kuhl. Zusammen haben sie bereits mehrere Sachbücher über die Sexualität von Tieren gemacht. Katharina von der Garten hat Sonder- und Sexualpädagogik studiert. Anke Kuhl ist renommierte Frankfurter Illustratorin und gehört zur Labor-Atelier-Gemeinschaft mit Philipp Wächter, Moni Portjörg, Mühle und vielen anderen. Thomas Linden, ein buntes Buch für neugierige Kinder. Es geht um Todesursachen, alte Rituale, Beerdigungen, Trauerarbeit, Religionen und ihre unterschiedliche Umgehensweise damit, Symbole, also um schlichtweg alles, was mit Tod zu tun hat. Wie ist das Sachbuch aufgebaut und wie wird das nicht so ganz einfache Thema für Kinder zugänglich gemacht?
Ja, über den Tod darf man lachen, aber die Trauer muss man respektieren. Das ist die Richtung des Buches. Katharina von der Garten hat einen wunderbar flüssigen Text geschrieben. Sie trifft immer den Ton dieses schwierigen Themas. Und dazu hat sie Interviews eingeholt mit Ärzten, einer Pfarrerin, einem Bestatter. Die sind sehr informativ und anekdotenreich. Außerdem gibt es Doppelseiten, auf denen Witze erzählt werden. Nach diesen lustigen Passagen geht es dann immer wieder zurück zum ernsten Thema. Was mich sehr beeindruckt hat bei dem Buch, ist zum einen diese enorme Recherche und zum anderen, dass sie wunderbar mit dem Thema Trauer umgeht und immer den richtigen Ton findet.
Das heißt, das Buch ist in Kapitel unterteilt. Also es geht um den Tod auch von Tieren zum Beispiel. Wie lange lebt jemand überhaupt? Wie lange lebt ein Marienkäfer, eine Eintagsfliege, ein Mensch? Und dann geht es um die verschiedenen Dinge, die mit Tod zu tun haben. Also wie kann man sich beerdigen lassen? Wie stirbt man überhaupt? Also solche Kapiteleinteilungen gibt es ja. Welche Rolle spielen denn dabei Anke Kuhls Illustrationen?
Den Illustrationen von Anke Kuhl sieht man an, dass sie großen Spaß gehabt haben muss, als sie sie gemacht hat. Das kann man wirklich sehen anhand der ideenreichen und originellen Bildkompositionen. Schon das Cover ist ja sehr witzig, auf dem ein Skelett erstaunt nach oben schaut und die Radieschen kommen ihm entgegen.
Aber Sie haben jetzt gesagt, sie muss sehr viel Spaß dabei gehabt haben. Ich finde, sie hat genau eigentlich beides getroffen mit den Illustrationen, denn ich erinnere mich an ein Bild, wo man so sieht, da ist ein Mensch gestorben und hat schon diese Totenflecken entwickelt, dass sie dann in solchen Momenten, wo es um solche Themen geht, durchaus ja auch ganz ernste Bilder gemalt hat, wenn man das so sagen kann, ernste Bilder. Aber da steht dann das sonst Heitere und ihr so eigene doch ein bisschen hinten an. Sie haben es gesagt, viele wichtige Informationen aufgelockert durch die Witzseiten natürlich und die Interviews. Radieschen von unten, das bunte Buch über den Tod für neugierige Kinder von Katharina von der Garten und Anke Kuhl, Klett Kinderbuchverlag, 156 Seiten ab 8. Ich zitiere: Auf dem Rücken und Füße in der Luft gleich tot. Da stellen die Ersten fest, die auf der Wiese eintreffen und Vogel vorfinden. Anfangs können sie es gar nicht glauben, aber schnell wird der Tod zur Gewissheit und die Beerdigung muss organisiert werden. Dabei streiten sie ein wenig und sind auch durchaus nicht einer Meinung, aber egal ob sie jetzt mit Vogel befreundet waren oder nicht, alle nehmen Abschied, jeder auf seine Weise. Vogel ist tot, so heißt das Bilderbuch von Tinny Fischer, einer niederländischen Kinder- und Jugendbuchautorin aus Amsterdam. Die ungewöhnlichen Bilder schuf Herma Starrefeld, Künstlerin und Illustratorin aus Alkmaar. Karin Hahn, aus Vogelperspektive erzählt, hat hier nichts mit Aufsicht zu tun, sondern mit dem Personal. Aber dieses Personal ist sehr besonders dargestellt. Was sagen Sie zu dem Bilderbuch Vogel ist tot?
Ja, interessant ist ja, dass Vogel ist tot irgendwie auch eine Parallele schlägt zu unserem ersten besprochenen Buch, weil da wird ja auch erzählt, dass zum Beispiel Rabenvögel, wenn sie einen toten Artgenossen sehen, sich gegenseitig zurufen und sich sozusagen um diesen Vogel versammeln. Daran musste ich denken, als ich dann Vogel ist tot mir angeschaut habe. Hier ist der Tod aber nicht schwarz oder farblos, sondern die Vögel sind unheimlich vielgestaltig bunt dargestellt. Also man sieht Vögel mit verschiedenen Mützen und Hüten und verschiedene Schnäbel. Also es ist sehr, sehr farbig, im Gegenteil zum Hintergrund, wo alles sehr grau ist. Also man denkt, es ist eine Winterlandschaft. Man konzentriert sich also auf diese sehr eigenartigen Vögel, die alle ihre eigene Persönlichkeit haben.
Jetzt sagen Sie sehr bunt. Als ich das zum ersten Mal in der Hand hatte, habe ich gedacht, das sieht aus wie so eine Patchwork-Decke, diese Vögel.
Ja, denn die Illustratorin hat ja auch aus Zeitschriften, Zeitungen, alten Büchern, Geschenkpapier, hat sie also diese Papiere auseinandergerissen. Sie hat die alle übereinander geklebt und hat sozusagen dann den Vogel angeordnet. Sie hat immer angefangen mit dem Schnabel und drumherum hat sie dann, ja, wie so eine Patchwork-Decke, hat sie sozusagen das Gefieder zusammengestellt. Und man sieht ja auch auf den Körpern der Vögel, man sieht dann Schrift, man sieht so alte Sütterlin-Schrift oder man sieht ganz viel Papier mit Punkten und Streifen und allem Möglichen. Und das hat sie dann verdichtet, hat es übermalt. Sie hat also mit wasserfesten Feinlinern gearbeitet, mit Buntstiften, Aquarellstiften, Aquarellfarbe und Tusche. Und so entstehen diese ganz originellen Vogelfiguren.
Also wir haben es mit einer Collage zu tun somit. Was ist denn jetzt von der Geschichte her das Besondere an diesem Bilderbuch gewesen für Sie?
Für mich war sehr schön, dass, wenn ich Vögel sehe, dann denkt man ja, die flattern oder die fliegen. Und in diesem Buch, die Vögel sind starr. Also sie stehen, sie laufen, sie sind andächtig, weil sie wissen, dass jemand tot ist. Und sie sprechen darüber. Und das Sprechen ist so ganz einfach. Und das ist natürlich wichtig, weil dieses Kinderbuch, denke ich, ist für Kinder so ab 4 Jahren, dass man so seine Gedanken äußert. Was kann man sagen? Darf man weinen? Darf man bei der Beerdigung ein Lied singen? Also sie versuchen so ihre eigenen Rituale zu finden. Und das, finde ich, wird sehr schön dargestellt. Und es ist auch sehr schön, wie das alles sehr, sehr langsam verläuft. Und dass so diese ganze Geschichte vom Tag in die Nacht hineingeht und dass es damit endet, dass sie zwar traurig sind, immer noch über Vogel reden, aber sie essen auch Kuchen. Es wird also Tee mit Würmern gereicht und man hat das Gefühl, ja, man kann ausatmen. Es ist jemand gestorben, aber das Leben geht weiter.
Und man darf sogar sagen, dass man jemanden nicht so super gut fand.
Ja, das fand ich sehr ehrlich. Das fand ich wirklich, ja, das hat mir gut gefallen.
Tinny Fischer und Herma Starrefeld mit Vogel ist tot. Aus dem Niederländischen von Nicola T. Stewart, Verlagshaus Jacobi und Stewart. 32 Seiten und Sie haben es schon gesagt, ab 4. Auch im nächsten Bilderbuch, das das Gegenteil vom Bund ist, geht es um Abschied. Den Abschied von einem Zuhause und somit von einer Landschaft, einem Dorf, den Freunden. Denn der Vater hat eine neue Stelle in der Stadt bekommen. Damals im Sommer. Ein Bilderbuch aus China von Wei Yi mit Bildern von Li Jiaguang. Aber Thomas Linden, das sind ja nicht einfach so Bilder. Das ist was sehr Besonderes. Das sind 18 schwarz-weiße Bildtafeln, die sich über 2 Seiten ziehen und gerade ebenso den Platz für den in grün gesetzten kurzen Text aussparen. Im Mittelpunkt haben wir eine Welt auf dem Land, Bäume, Pflanzen, Blumen und dazwischen die Menschen. Was hat die Künstlerin hier, die hat ja über 2 Jahre daran gearbeitet, was hat sie hier gestaltet?
Ja, dieses Buch ist überwältigend. Es zeigt Landschaften, Märkte, Häuser und die Nacht im Breitwandformat und das alles mit der Technik des Holzschnitts. Das Problem beim Holzschnitt ist, man darf keine Fehler machen Das ist eine unglaubliche Arbeit und dieses Buch arbeitet mit dem Ornament. Man sieht Bäume und Pflanzen und man sieht auf den Bäumen jedes einzelne Blatt und es gibt viele Bäume auf den Bildern. Ich fand so großartig, dass hier das Ornament kein starres Dekorationselement ist, sondern dass es unglaublich vital ist. Die Bäume leben und das Buch ist auch so konzipiert, dass zwischen den Kindern, die man spielen und baden sieht, und der Natur immer eine Verbindung existiert. Das greift ineinander und das ist schon sehr beeindruckend. Also ich finde, man kann froh sein, wenn man dieses Buch auf dem Regal stehen hat.
Sie sagen, dass gerade die Natur und die Menschen sind im Grunde, wenn man auf die Bilder schaut, im ersten Moment kaum zu unterscheiden. So eng sind sie miteinander verbunden. Aber es gibt noch einen anderen Effekt, den ich ungeheuer beachtlich fand. Einzigartig, muss ich fast sagen. Wir haben schwarz-weiße Holzschnitte vor uns liegen, aber wir sehen eine bunte Welt.
Ja, wir sehen eine unglaublich lebendige Welt aus Grün, aus Blau, aus Schwarz, ohne dass diese Farben auftauchen, imaginieren wir die sofort. Diese Liebe zum Detail ist außerordentlich.
Es ist wirklich auch für mich außerordentlich gewesen zu sehen, wie aus einem Schwarz-Weiß-Bild im Grunde genommen Farbe aufploppt in meinem Kopf. Man wünscht sich den Kindern, dass sie am neuen Ort ebenso mit der Natur verbunden sein werden, wie sie es da in diesem Dorf sind. Damals im Sommer von Wei Yi und Li Chia Guang, aus dem Chinesischen von Brigitte Koller-Abdi, Baobab Verlag, 40 Seiten, ab 5. Jetzt gehen wir von China nach Japan. In Tokio wurde der Kinderbuchautor Hiroshi Ito 1957 geboren. Er studierte Pädagogik und schreibt und illustriert Kinder- und Bilderbücher. Kind zu verschenken ist die Geschichte eines Mädchens, das sich anfangs so sehr auf den neuen Bruder freut und sich jedoch schnell überflüssig fühlt, weil er alle Aufmerksamkeit bekommt und so beschließt es, sich neue Eltern zu suchen. Eine Familiengeschichte für Erstleser. Wie ist sie angelegt, Thomas Linden?
Es gibt in dem Buch eine Textebene und eine Bildebene. Die entsprechen nicht einander. Auf der Textebene ist es so, dass wir nur dieses beleidigte, maulige Kind hören, das sich über den kleinen Bruder beklagt, über die Eltern. Und das zieht sich durch das Buch durch. Der ganze Raum ist ihm reserviert. Und dann sehen wir auf der Bildebene etwas anderes. Wir sehen eine eigentlich freundliche Welt. Wir sehen eine zärtliche Mutter und Eltern, die ihr Kind durchaus im Auge behalten, aber sich halt, wie das in der Familie halt so ist, zunächst um die Jüngeren kümmern müssen, aber die Älteren darüber nicht vergessen. Und das ist eigentlich das alte Prinzip der Illustration, dass auf der Bildebene nochmal eine eigene Geschichte erzählt wird.
Wie kann man die Bildebene in wenigen Worten beschreiben? Das ist ja sehr minimalistisch, sehr sparsam.
Ja, das ist minimalistisch, aber eben auf den Punkt gebracht. Also das sieht man zum Beispiel an der Körperhaltung und an den Augen. Wie jemand angeschaut wird und dann aufblüht. Also das sieht man zum Beispiel bei dem jüngeren Kind.
Wir haben ja auch gar keine Hintergründe und auch nur zwei Farben, nämlich schwarz und rot. Jetzt ist das ja recht umfangreich, 120 Seiten. Das heißt, wir haben viel, viel Weißraum, viel Freiraum auch auf den einzelnen Seiten.
Also es ist ein Buch, das sich sehr gut für Erstleser eignet. Kurze, klare Sätze. Auf der Bildebene viel Freiraum. Man muss schon sagen, dramaturgisch stottert das Buch. Also es gibt in der Mitte eine Passage, in der das Kind Dialoge hat mit Tieren, die sich zu ihm gesellen, dann wieder gehen. Da muss man ein bisschen Geduld haben. Aber dafür wird man auch mit einem schönen Ende belohnt.
Kind zu verschenken von Hiroshi Ito, aus dem Japanischen von Ursula Gräfe, Moritz Verlag, 120 Seiten, ab 6. Nun wenden wir uns der Jugendliteratur zu. Der erste Titel kommt aus Österreich von der Autorin und Illustratorin Verena Hochleitner. Wir kennen sie bisher vom Bilderbuch, zuletzt erschien von ihr der Schneeleopard. Hier und heute hat sie etwas Neues ausprobiert. Flimmern, so der Titel des Romans, ein Werk, das von den Lebensumständen verschiedener Jugendlicher erzählt, die sich alle in einer Klasse begegnen. Aber Hochleitner erzählt nicht nur multiperspektivisch mit Worten, sondern sie erzählt auch mit Bildstrecken. Vorab, Karin Hahn, was ist das Thema der Geschichte? Es geht ja nicht nur um Freundschaft.
Ja, es geht um Freundschaft, aber es geht auch um die erste Liebe. Es geht um Vatersuche, es geht aber auch um existenzielle Probleme. Also ein großes Problem ist die Gentrifizierung, also die Verdrängung von Mietern aus einem Haus. Aber es geht auch um Einsamkeit, Überforderung. Also ja, es spricht sehr, sehr viele Themen an.
Und basiert ja auf einer wahren Geschichte.
Ja, es geht um die Besetzung und Räumung eines Hauses in der Mühlfeldgasse 12. Das war im zweiten Wiener Jahr 2014. Der Slogan zum Beispiel Pizza bleibt, also der ist ganz original noch übernommen aus dieser Besetzung dieses Hauses, die ja leider sehr, sehr negativ ausgegangen ist.
Wie ist denn die ganze Geschichte nun umgesetzt von ihr?
Sie erzählt aus der Sicht, also multiperspektivisch, aus der Sicht von drei Jugendlichen, von Sydney, Katha und Nico. Die sind 14, 15 Jahre alt, alle in einer Klasse. Sydney ist neu in der Klasse. Er fährt Skateboard, er hat lange Haare, also er ist offensichtlich ein ganz interessanter Typ. Und er kommt in die Klasse und Nico findet ihn ziemlich anziehend. Sie ist sehr introvertiert. Er setzt sich neben Katha und Katha ist innerhalb der Klasse so die Geheimnisvolle, die sich immer sehr distanziert verhält, im Unterricht scheinbar abwesend ist, immer so zeichnet und sogar Musik hört und aber trotzdem die Klassenbeste ist. Also Sydney sagt, hält sie so für genial. Und zwischen den dreien entsteht eine Freundschaft, aber das zieht sich relativ lang über die Geschichte hinweg, denn es gibt immer so Schnittstellen, in denen sich Katha oder Nico näher kommen oder auch Nico und Sydney.
Nun habe ich ja zu Beginn gesagt, sie erzählt nicht nur mit Worten, sondern auch mit Bildstrecken. Gelingt denn diese Umsetzung, dass man etwas gerade Gelesenes nochmal aus einer anderen Perspektive dann als Bilder sieht? Und was ist der Mehrwert?
Ja, man sieht das, was gerade erzählt wurde in den Bildern und es gibt aber auch auf der Bildebene einzelne Szenen, die sind noch gar nicht in der Handlung aufgetaucht. Also die sieht man und dann denkt man, und dann löst sich das erst viel später in der Handlung auf und das hat natürlich irgendwo auch seinen Reiz. Aber man kann trotzdem immer mit diesen Bildern die Handlung verfolgen und die einzelnen Figuren sich anschauen. Und ich finde, die Bilder sind auch sehr ausdrucksstark, also sind mit ganz viel Wasser und Pinsel gemalt, also und dann final mit Bleistift und weißer Tusche, mit weißem Tuschestift wurde rübergearbeitet. Also sie haben nicht das Flimmern, denn man fragt sich ja immer, warum heißt das Flimmern, ne? Aber sie haben etwas, finde ich, doch sehr, sehr Lebendiges.
Und warum heißt es Flimmern?
Na, ich hatte mir das so erklärt, dass Flimmern, wenn die Augen flimmern, dann ist man überlastet. Und Katha hat ja das Problem, dass ihre Augen öfter mal flimmern. Und das heißt, sie hat einfach zu viel Stress. Sie ist sehr, sehr auf sich allein gestellt, weil sie in diesem Haus mit ihrer Mutter lebt, die depressiv ist. Sie muss alle möglichen alltäglichen Pflichten übernehmen. Und sie frisst aber alles in sich hinein. Sie ist niemand, der das nach außen trägt. Und das führt zu Stress. Die Lehrer und auch die Schulärztin versuchen, ihr nahe zu kommen oder mit ihr zu sprechen, aber sie ist doch sehr, sehr verschlossen. Sie ist schon eine sehr eigenwillige Persönlichkeit.
Ein ungewöhnliches Werk, interessant erzählt, Flimmern von Verena Hochleitner, Kunstanstifter Verlag, 362 Seiten, ab 12. Und nun kommen wir zu dem Titel, der offensichtlich die meisten Jurorinnen und Juroren sehr überzeugt hat, und zwar nicht nur die Jury der besten sieben, denn dieses Buch, Paradise Garden, war auch auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Und kauft man es nun, hat es bereits einen Sticker und darauf steht Bestseller. Ein Debüt der Mainzer Schriftstellerin Elena Fischer, abgelehnt war sie von allen Schreibinstituten, studierte zuerst Komparatistik und Filmwissenschaft, bis sie doch letztlich ihrem Wunsch folgte, Schriftstellerin zu werden, mit immensem Erfolg. Park. Mit Paradise Garden führt sie uns in eine Hochhaussiedlung zu der 14-jährigen Billy, die dort auf engem Raum mit ihrer Mutter lebt, mit wenig Geld. Aber die Mutter hat eine erfrischende Art, das Leben zu bejahen und aus allen Situationen das Beste zu machen. Jetzt haben die beiden gerade in einem Radiowettbewerb gewonnen, wollen endlich mal ans Meer, als sich die ungeliebte Großmutter krank meldet und aus Ungarn anreisen will. Der Urlaub wird verschoben. Das Mädchen muss sogar sein Zimmer abgeben. Alles ist ein Drama, bis es zu einem Streit zwischen Großmutter und Enkelin kommt. Die Mutter schreitet ein und stirbt nach einem Sturz. Es geht um so viel, Karin Hahn, um Armut, um eine außergewöhnliche, sehr liebevolle Mutter-Tochter-Beziehung, um alte Familiengeschichten, um Tod und Trauer und die Suche nach einem Vater. Wie ist dieser Roman dramaturgisch aufgebaut?
Billy erzählt aus der Ich-Perspektive und man muss dazu sagen, dass Billy immer ein Notizbuch dabei hat. Sie will also Schriftstellerin werden und sie ist eine sehr, sehr gute Beobachterin. Sie beschreibt ihre Mutter, sie beschreibt die Nachbarn, aber sie beschreibt alles aus einer sehr positiven Perspektive. Also sie ist 14 und man denkt immer, oh Gott, die ganzen Pubertätsstreitigkeiten finden gar nicht statt. Und das hängt damit zusammen, dass die Mutter und sie wirklich ein sehr, sehr gutes Team sind, die sich sehr gut ergänzen, weil die Mutter eben sehr, sehr dafür sorgt, dass ihre Tochter ein schönes Leben hat. Und das zeigt im Grunde genommen, dass Billy durch die Mutter sehr, sehr geprägt ist und auch sehr viel Stärke hat und auch sehr viel Mut, weil die Mutter ihr auch unheimlich viel zutraut. Also zum Beispiel, dass sie Autofahren lernt, dass sie im Schwimmbad vom Turm springt. Also Billy hat sehr, sehr viel Rückhalt, obwohl es finanziell prekär ist. Aber das ist etwas, was man irgendwie dann vergisst. Zum Beispiel auch, als sie diesen Preis dort gewinnt, dann denkt man, boah, sie haben jetzt unheimlich viel Geld. Haben sie aber gar nicht. Aber sie haben immer, oder sie haben so diese Fähigkeit, sie können immer träumen.
Paradise Garden, so heißt übrigens der teuerste Eisbecher in der Eisdiele, den man sich dann ab und zu einfach mal leistet. Thomas Linden, was macht für Sie diesen Roman zu einem Kleinod? Denn das, glaube ich, ist er, das kann man schon sagen.
Dass uns Helena Fischer zeigt, was gute Literatur ausmacht. Die besteht nämlich nicht aus einer Handlung, die reißerisch sein muss, sondern aus einer bestimmten Art und Weise, in der erzählt wird. Meines Erachtens ist der Roman zunächst aus vielen Bestandteilen zusammengesetzt, die wir aus anderen Jugendromanen auch schon kennen, unter anderem die Suche nach dem Vater. Aber das Klischee hört auf, ein Klischee zu sein, wenn die Szenen so genau beschrieben sind, dass wir in ihnen die Gefühle der Protagonisten spüren. Und das löst dieser Roman ein. Wenn Mutter und Tochter zum Beispiel beim Abendessen sitzen, dann spürt man auch die Trauer der Armut. Und das ist schon etwas, ja, was einen berührt. Dann fand ich, dass der Roman ein wunderbares Ende hat.
Was wir natürlich nicht verraten. Ja. Ein großartiges Ensemble, spannungsaufbauende Andeutungen immer wieder, knappe Dialoge, aber auf den Punkt formuliert. Und gleichermaßen ist diese Geschichte berührend und auch heiter. Man möchte eigentlich direkt ein Zimmer freiräumen, um Billy aufzunehmen und ihr ein schönes Leben zu bereiten. Paradise Garden von Helena Fischer, Diogenes Verlag, 350 Seiten, ab 14. Der letzte Roman steht zum zweiten Mal auf den besten Sieben. Das ist etwas Ungewöhnliches und gleichermaßen eine große Auszeichnung. Kurz vor dem Rand. Geschrieben hat ihn Eva Rottmann, in Wertheim geboren, lebt sie jetzt in Zürich, schreibt Theaterstücke und hat einen Lehrauftrag. Sie ist eine umtriebige Künstlerin und Autorin. Mit Kurz vor dem Rand hat sie ihre Geschichte im Skatermilieu angesiedelt und neben existenziellen und philosophischen Auseinandersetzungen geht es auch um erste Liebe und um Identitätssuche. Dabei tauchen wir tief ein in Vokabular und Atmosphäre des Skatens. Und auch sie hat einen spannungsvollen Roman geschrieben. Auch dieser Roman ist getragen von ausgesprochen guten Dialogen. Nächste Woche wird Eva Rottmann Gast im Kölner Studio sein. Dann werden wir eingehend über ihre Bücher und Tätigkeiten sprechen. Das waren die besten Sieben im November. Ich danke der Jury, ganz besonders Karin Hahn in Berlin und Thomas Linden hier im Studio. Jetzt folgt Computer und Kommunikation Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.